Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, hallo, liebe BTC Echo Podcast-Hörer. Herzlich willkommen in einem neuen Jahr mit eurem Lieblingspodcast-Duo Alex und Philipp. Hallo, Philipp.
Hallo. Hallo Alex und fröhliche Weihnachten nachträglich.
Ja, fröhliche Weihnachten nachträglich, guter Rutsch ins neue Jahr nachträglich und
wobei krümelkackerisch muss man natürlich sagen, wir sind noch in der Weihnachtszeit, aber egal, anderes Thema.
Ja, wir projizieren, also liebe Zuhörer, wir nehmen diese Folge jetzt noch im alten Jahr auf, aber wir projizieren uns gedanklich auf den 3. Januar 2020 und da, zur Feier des Tages, muss man natürlich auch sagen, ja, alles Gute zum Bitcoin-Geburtstag, oder?
Genau, alles Gute zum Bitcoin-Geburtstag. Auf weitere tolle 11 Jahre dann ja inzwischen. Und was kann man noch einer der Kryptowährung der Zukunft wünschen?
Ja, to the moon eigentlich nur.
To the moon und natürlich flächendeckende Adaption und dass diese Adaption mit einem gewissen Bewusstsein darüber, was Bitcoin ist, verbunden ist. Und dazu, denke ich, gehört sehr, sehr stark, dass die Leute wissen, dass sie Bitcoin besitzen und wie sie Bitcoin besitzen sollten. Ich glaube, da sind wir nämlich bei einem der Kernthemen des heutigen Tages schon langsam angelangt.
Genau, zur Feier des Tages. Ich fand es doch so witzig, du hattest im Vorgespräch gesagt, eigentlich fängt das neue Jahr erst am 3. Januar an, weil dann halt ja, wir den Bitcoin-Geburtstag feiern und vielleicht hat das der ein oder andere schon mitbekommen. Der Bitcoin-Geburtstag wird mittlerweile als Anlass genommen, den Proof-of-Keys-Tag zu feiern, also den Tag für den Beweis der Schlüssel. Und das soll auch so ein bisschen das Thema in unserer heutigen Folge sein. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was das ist und wie du da dran teilnehmen kannst, um praktisch mit einer weltweiten Community von Bitcoin-Aficionados zu beweisen, dass es die Schlüssel tatsächlich gibt.
Und natürlich auch für alle, die jetzt keine Bitcoin-Maximalisten sind. Die ganzen Regeln kann man natürlich auch auf eigentlich, ich denke mal, fast jede andere ernsthaftere Kryptowährung übertragen. Also sowohl bei Monero sollte man auch im Besitz seiner Keys sein. Da korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Alex.
Aber nee, nein, ist richtig.
Ich denke, da liege ich richtig. Ethereum ist dasselbe. Auch bei Stellar und XRP ist es sinnvoll, eine Wallet zu betreiben, in der man im Besitz dieser Keys ist, etc. Also das lässt sich wirklich flächendeckend auf, ich würde mal sagen, bestimmt mindestens 90% des Kryptobereichs übertragen. Selbst wenn es um Token, um billige ERC-Token geht, dann ist es immer noch besser, wenn man die wirklich in einer Ethereum-Wallet mit Private Key etc. hält, als die auf irgendeiner Billigbörse mit katastrophaler Liquidität liegen zu haben.
Ja, ich finde auch immer, es ist so schön, dass der Proof-of-Keys-Tag sich an die Weihnachtszeit anschließt. Und wir wissen ja, Weihnachten ist eine besinnliche Zeit. Und so ist eigentlich auch der Proof-of-Keys-Tag eine besinnliche Zeit, wo man sich eben darauf besinnt, was sind denn die Fundamentals von Bitcoin und wie kann ich das denn tatsächlich in die Realität ausleben? Und eines der Sprichwörter, das ja sicher jeder von uns schon gehört hat, ist Don't Trust, Verify. Und Bill, du hast jetzt gerade angesprochen, das Beispiel mit den Exchanges und das ist ja eigentlich auch so die Essenz von Proof of Keys, dass wir eben uns überlegen, okay, wo habe ich denn meine Kryptoassets verstreut, weil vielleicht der ein oder andere hat sogar so viel, dass man den Überblick darüber verliert. Das geht ja relativ schnell, gerade wenn man sich dann ein paar Monate damit nicht beschäftigt hat. Und der Proof-of-Keys-Tag ist eben so der Anlass, wo man sich mal hinsetzt und sagt, hey, ich nehme die Verantwortlichkeit für diese Schlüssel zurück. Liebe Exchange XY, schick mir doch mal die Coins und beweise mir doch, dass du tatsächlich auch im Besitz der Schlüssel bist, weil nach Mt. Gox oder Mt. Gox ist ja bekannt, dass das nicht immer so der Fall ist und Mt. Gox war ja nur die erste Exchange, die so pleite gemacht hat und mittlerweile sind da ja auch die eine oder andere Exchange hinterhergefallen.
Genau. Und ich denke dabei, dass ja dazu gehört auch ein wenig immer, wie soll ich es ausdrücken? Eigentlich ist ein Proof of Keys, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch umgekehrt für die Börsen eine Art Proof of Solvency. Ja, also ich finde, in der Hinsicht jeweils, man lernt dadurch auch ein wenig die Sicherheit des Kryptoassets und auch der Börse kennen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man nie wieder auf der Börse handeln soll oder so, sondern das ist aber vielleicht auch mal ein Test. Ist da noch alles in Ordnung? Funktioniert noch alles? Ja. Und wenn es alles super geklappt hat, ja klar, natürlich, gerade Trader müssen ja auch häufiger ein gewisses Kapital auf Börsen liegen haben, weil die können nicht immer hin und her wechseln und so. Aber dann weiß man, dann ist man sich auch mal wieder etwas sicherer, dass das funktioniert. Vielleicht auch noch so ein bisschen so, wenn man so will, ein kleiner idealistischer Gedanke zum Thema Proof of Keys. Ich hatte jetzt vor kurzem so einen etwas komischen Satz gelesen. Wir haben vielleicht... Ich denke mal so, die Zuhörer und du, Alex, haben auch das mitbekommen, dass... Ich glaube, das war der Chef von Binance, der gemeint hat, dass China im Augenblick sehr, sehr stark das Mining fördern würde. Ja. Und dann kam, irgendwo hat jemand gemeint, ja, wenn jetzt da aber China die Kontrolle darüber bekommt, das wäre doch katastrophal für Bitcoin, weil dann würden die Leute nicht mehr Bitcoin vertrauen. Und ich finde da eigentlich vom Mindset her schon was ein bisschen falsch. Ich vertraue nicht Bitcoin. Mhm. Ja. Also, weil die Stärke an Bitcoin ist, dass du Bitcoin nicht vertrauen musst, dass du es überprüfen kannst. Und dasselbe ist halt bei jeder guten Kryptowährung. Du sollst denen nicht einfach vertrauen, sondern du sollst überprüfen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und dazu gehört eben die Hoheit über die Private Keys zu verifizieren und zu optimieren.
Ja, und ich denke, der Proof of Keys Day liest sie oder ist vor allem für die Leute, ja, du hast jetzt gerade die Trader angesprochen, natürlich, wenn das zu meinem Beruf gehört, wenn ich mit den Coins auch tatsächlich was mache auf der Exchange, wäre ich der Letzte, der das in Frage stellt, aber ich kenn's ja von mir selber, ne, man hat dann halt mal in die Altwährung, ich sag jetzt nicht, das ist das schlimme Wort, den Altcoin X investiert und dafür sich eine Wallet runterzuladen und so weiter, das war dann zu aufwendig, deswegen hat man das erstmal auf der Börse liegen gelassen. Vielleicht, ja, kommt dann auch noch der fette Anstieg und man kann das wieder profitabel verkaufen. Und dann vergisst man das und man, ja, also ich persönlich habe dann das Interesse am Traden verloren. Ich habe so festgestellt, ah, okay, ich kann da eigentlich nicht wirklich was gewinnen. Am besten, ich hodl einfach, ja, dafür bin ich intelligent genug. Und ja, so liegen da die Coins halt auf der Börse. Und dieser Proof of Keys Day ist vielleicht auch dafür da, dass man sich besinnt, hey, brauche ich diese Altcoin überhaupt? Ja, warum habe ich mir den gekauft? Habe ich mir den nur gekauft, um schnell reich zu werden? Oder habe ich den gekauft, weil ich da tatsächlich einen Nutzen darin sehe, einen fundamentalen Wert für die Benutzer? Und in den meisten Fällen ist das halt eher nicht so. Und dann kann man sich ja auch nochmal fragen, na gut, ich könnte das jetzt auch in Bitcoin konvertieren. Bitcoin, da bin ich relativ stark dahinter. Ja, wenn ich mich für einen Coin interessiere, dann für Bitcoin. Deswegen konvertiere ich das doch einfach dahin und mache das auf meine Wallet mit den anderen Satoshis, die ich so habe. Und dann habe ich da auch einen besseren Überblick darüber. Das heißt, man hat in der Hinsicht gewonnen, dass man vielleicht von einem hochriskanten Altcoin zurück in Bitcoin wechselt. Und dann noch, dass man eben nicht mehr sich da der Gutmütigkeit einer fremden Person ausliefert, die dann im Fall von, man sagt, ich möchte mein Geld haben, vielleicht sagt, nö, Entschuldigung, ich hab's gerade nicht, sondern dass man halt selber wieder im Besitz der Private Keys ist. Und ich finde das super, was du gesagt hast mit dem, wenn man eigentlich sagt, ich vertraue in Bitcoin, dann hat man schon verloren. Ne? Man sollte eigentlich, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen klugscheißerisch, aber man sollte ja eher sagen, ich vertraue in die Mathematik, auf die Bitcoin aufbaut. Das wäre wahrscheinlich
Genau. Und selbst da, was heißt, ich vertraue, ich lese mich rein und ich ziehe meine eigenen Schlüsse daraus. Ich gehe die ersten Schritte, ein mündiger Bürger im Krypto-Ökosystem zu werden. Ja, so, und das mache ich halt, ohne dass ich groß nur vertraue oder so. Auch die Mathematik, da weiß ich ja, klar, man könnte jetzt natürlich sagen, ich vertraue auf die Axiome dahinter etc. Aber da wissen wir auch, das ist ja nicht ein, gut, da wird es jetzt ein bisschen philosophisch, danach kommen wir gleich wieder zu Krypto. Auch die Axiome sind ja eher, den vertraust du nicht, sondern da sagst du erstmal, okay, das ist meine Basis, von der gehe ich aus. So nach, ja? Da brauchst du nicht vertrauen. Wenn du sagst, nee, die Axiome nehme ich nicht an, gut, dann entwickelst du halt eine andere Mathematik. Auch ja. Schön. Bloß sozusagen, dass man einfach einen gemeinsamen Startpunkt für eine gemeinsame Sprache findet. Und jetzt ist das Schöne an der Mathematik, und das lässt sich dann eben auch auf die Verschlüsselungsverfahren etc. Übernehmen. Wenn man von dieser gemeinsamen Sprache startet, dann hat man eine so transparente Sprache, dass du dann nachvollziehen kannst, was geschieht. Ja, und deshalb kann man dann tolle Verschlüsselungsalgorithmen entwickeln. Deshalb weiß man eben, wie sicher bestimmte Verschlüsselungsverfahren sind und so. Und das ist halt auch nicht einfach, dass man darauf vertraut, sondern man weiß, von der Basis der Axiome aus betrachtet, ist das der einzige Schluss, der zulässig ist. Und wenn wir von einer anderen Basis der Axiome ausgehen, dann werden wir auch nicht in dem Sinne zum Widerspruch kommen, sondern dann sprechen wir in einer anderen Sprache. Mhm. Dann kommen wir irgendwo anders hin. So, das ist jetzt sehr philosophisch betrachtet. Deshalb gehen wir jetzt wieder in die Praxis. Du hast ja, ich wollte nämlich noch zu dem Thema Coins of Exchanges was sagen. Man darf auch nicht vergessen, MTGOX ist ja nicht das Einzige, was passieren kann. Oder Cripsy oder BitGrail oder ähnliche Börsen, die halt pleite gegangen sind oder die Nutzer betrogen haben, etc. Gerade wenn wir über irgendwelche kleinen Altcoins sprechen, was du jetzt gerade erzählt hast, ja, man hat in irgendeinen Coin investiert, vielleicht in irgendeinem Hype, und der ist dann wieder runtergekracht wie sonst was, und jetzt hält man ihn, weil man ja hofft, der wird wieder was oder so. Börsen haben auch die Hoheit, Coins zu delisten. Jetzt kommen wir noch zum weiteren Problem. Das machen die nicht einfach nur mit irgendwelchen unter ferner liefen Coins. Sondern, ich meine, gerade du als Fan von Monero, du wirst ja da jetzt auch so ein Liedchen davon singen können, dass jetzt immer mal wieder dieses Thema hochkam, dass bestimmte Börsen Monero eben wegen Compliance mit dem Staat bla 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 delisten wollen oder darüber nachdenken. Und das ist halt das sind Alarmzeichen. Ja, also sprich, wenn extrem bekannte, etablierte Kryptowährungen wie Monero, wenn da darüber nachgedacht wird, dann ist es eine ganz wichtige Lektion für den einzelnen Tokenholder, dass er weiß, meine Coins sind auf keiner Exchange sicher. Nicht nur, weil die betrügerisch sind, nicht nur, weil sie pleite gehen können, sondern weil sie aus was für Gründen auch immer sich entscheiden könnten, ja, wir werfen diesen Coin über Bord. Jüngst hat doch auch eine Börse alles außer Bitcoin über Bord geworfen und natürlich Tether oder USD. Und da muss man halt irgendwie vorher handeln.
Ja, genau. Ich denke, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre zu erklären, ist, woher kommt denn dieser Proof of Keys eigentlich? Weil es ist jetzt noch nicht so, dass Satoshi Nakamoto das beim Genesis-Blog in die Welt gepustet hat, hey Leute, hier ist Bitcoin und übrigens am 3. Januar feiern wir das Proof of Keys, sondern das ist eine Erfindung von einem Bitcoin-OG, kann man schon sagen, der sich Trace Mayer nennt, und vielleicht kennt den der ein oder andere. Ich finde den auf jeden Fall eine sehr eloquente Stimme auf Seiten der Bitcoin-Maximalisten oder Bitcoin-Bullen, und der hat eben ja das auf Twitter als Meme herausgebracht, hey Leute, 3. Januar, wir ziehen all unser Geld von den Exchanges ab. Das heißt, wir machen einen Bankrun, ja, im klassischen Sinne. Man kann sich da vielleicht zurück in die Zeiten der Great Depression in USA zurückversetzen, wo die Menschenschlange ist so lange in der Bank, dass sie sogar noch aus der Tür rausgeht und alle Leute wollen ihr Geld haben. Und dann kommt dann natürlich die Exchange in Bedrängnis. Normalerweise kümmern sich die User nicht, ob ich da jetzt einen halben Bitcoin liegen habe oder nicht. Das ist denen in den meisten Fällen egal. Aber auf einmal an dem einen Tag wollen alle User alles Geld haben. Und die Exchange oder die Bank, ja, Andreas Antonopoulos sagt ja auch immer wieder, Coinbase is a bank. also Exchanges sind moderne Banken sozusagen, müssen auf einmal A, beweisen, dass sie das Geld überhaupt haben, dass genug Bitcoin oder Kryptoassets vorhanden sind und natürlich auch B, dass sie da Zugriff drauf haben, ja, dass sie die Bestände von ihrer sicheren Cold Storage Lösung eben transferieren können an die User wieder selber. Und interessanterweise in der Geschichte von Proof of Keys hat dieser Tag tatsächlich schon dazu geführt, dass Börsen pleite gegangen sind, beziehungsweise sie waren vorher schon pleite, aber es ist auf einmal aufgefallen, dass diese Börsen eben nicht volle Reserven haben, dass nicht alle Nutzer, die angeblich Geld haben, auch tatsächlich Geld da haben. Und diese Börsen wurden dann eben aus dem Markt genommen, weil eben diese Annahme getestet wird. Und das finde ich eben so ein schöner Beigeschmack dabei, dass wir eben vorzeitig betrügerische Exchanges oder schlecht geführte Exchanges aus dem Markt nehmen können, weil wir auf einmal so einen artifiziellen, so einen künstlichen Bankrun produzieren.
Ich finde, das ist auch so eine weitere Dimension des klassischen Be Your Own Bank. Be Your Own Bank heißt ja nicht einfach, dass du dein Geld im Tresor, sprich deiner Wallet, auf Ewigkeiten lagerst, sondern es heißt, dass du ein aktiver Partner am Finanzökosystem wirst und ein kritischer Partner. Und in der Hinsicht finde ich beim Proof of Keys das Interessante, man unterzieht eben allen Börsen einen Härtetest. Und es gehen ja nicht alle pleite dabei. Ja? Und auch die Börsen lernen dabei. Wenn sie wissen, mit sowas muss man rechnen können, dass Nutzer schnell ihr Geld zurückhaben wollen, dann werden sie ihre internen Wallet-Mechaniken daran anpassen und so weiter. Ja? Und die ehrlichen Börsen, die die Arbeit gut machen und so, die werden sich auch dadurch auch gut durchsetzen. Also in der Hinsicht, ich denke, das ist auch etwas, was man nicht einfach nur als sozusagen so böses Cypherpunk gegen Kryptobörse sehen muss oder so, sondern es ist eigentlich eine Art, an der das gesamte Ökosystem, eine Haltung oder ein Fest, sage ich mal, wo das gesamte Ökosystem dran gewinnen kann. Ja?
Ja.
Und deshalb beginnt das Kryptojahr am 3. Januar 2009.
Genau. Ja, es ist eigentlich ein kostenloser Stresstest, den die Bitcoin-Community den Börsen anbietet. Und was ich ganz lustig fand, als Trace Mayer zum ersten Mal, das war, glaube ich, Anfang Dezember vorletzten Jahres, diesen Tag bekannt gegeben hat und gesagt hat, hey Leute, 3. Januar, wir machen einen Bankrun, geht zu euren Exchanges hin und versucht alles abzuziehen. Coinbase hat dann ein paar Tage später darauf gesagt, okay, wir werden jetzt hier mal unser System testen. Ja, also jetzt nicht als direkte Antwort, aber man kann jetzt spekulieren, dass die das schon als Antwort auf diesen Proof of Keys Day gemacht haben und dann einfach mal 850.000 Bitcoin bewegt haben, ja, in ihrem Cold Storage. Einfach nur, um zu sehen, ob es auch tatsächlich funktioniert. Und Coinbase besteht bis heute. Also gehen wir mal davon aus, dass die liquide sind. Und ja, ich denke, das ist einfach ein guter Practice für alle Parteien, die involviert sind, sofern sie natürlich ehrlich sind.
Genau. Ja, soweit sozusagen zum Sinn hinter Proof of Keys. Oder möchtest du dazu noch was sagen, Alex?
Nee, nicht unbedingt. Ich würde jetzt dazu übergehen, für die Nutzer, oder für die Zuhörer, die jetzt sagen, ja, ihr habt mich ja schon überzeugt. Ich weiß aber gar nicht wirklich, wie ich da vorgehen kann. Würde ich so ein paar Empfehlungen mit an die Hand geben, wie man leichter diesen Tag durchleben kann.
Genau, sehe ich nämlich, das wollte ich nämlich auch machen. Und ich würde gerne mit einer Sache anfangen. Ich meine, wer unseren Podcast hört, BTC Echo liest oder allgemein im Crypto-Space unterwegs ist, der vielleicht sagt er jetzt schon, ach Mann, ja, Leute, ihr tragt Eulen nach Athen, ja. Denke ich, hab mein ganzes Hab und Gut auf irgendwelchen Börsen. Ich habe auch BitGrail erlebt und so weiter. Kann ja gut möglich sein, ja. Jetzt aber so die Gretchenfrage in den Raum gestellt. Ist deshalb die Lösung, dass ich sage, ja, ich vertraue voll und ganz meinem Ledger oder meinem Trezor oder wie das Hardware-Wallet der Wahl auch immer heißt. Ist das, ist, Ist das dann alles? Nur mal so als Frage an dich auch, Alex.
Nee, und für mich persönlich, ich nehme mir diesen Tag auch als Anlass, nicht nur die Kryptobestände auf den Börsen zu überwachen beziehungsweise eventuell zu bewegen, sondern vielleicht auch zu schauen, ja, wie sieht's eigentlich aus mit meiner eigenen Sicherheit? Ich denke, das ist die Gretchenfrage, was für eine Wallet benutze ich? Ja, was für eine Software? Ist das eine renommierte Software oder eine Software, die vielleicht eher aus dunkleren Ecken des Internets stammt? Und also gut, bei Trezor und Ledger wahrscheinlich nicht so, da benutzt man eher die offiziellen Softwares, aber es gibt ja auch Paper Wallets und Mobile Wallets und sonst was. Und vielleicht auch, ich habe hier Bitcoin oder Satoshi, die ich gar nicht anfassen will für ein paar Jahre. Kann ich die vielleicht noch sicherer abspeichern oder kann ich vielleicht zu einem Multi-Signature-Setup gehen, ja? 2 von 3 oder so.
Genau. Genau. Und ich finde eben, du sprichst so auch Punkte an, die ich da sagen wollte. Also erstmal ist die Sache, wenn man auf sein Ledger-Wallet vertraut, dann lebt man nicht mehr nach dem Geist von Don't Trust, Verify. Ja, das muss einem auch immer klar sein. Dann vertraue ich darauf, dass das, also das ist jetzt keine Abwartung gegen das Ledger-Wallet. Das kann man auf alles andere übertragen. Und in der Hinsicht sollte man auch beim Proof of Keys zum Beispiel mal überprüfen. Es muss ja keine große Summe sein und es kann zum Beispiel auch eine Transaktion quasi an sich selbst sein oder so. Kann ich überhaupt noch auf die Coins zugreifen? Ja? So, stellen wir uns mal, spinnen wir mal ein wenig, stellen uns vor, wir haben jetzt seit 10 Jahren auf einer Hardware-Wallet unglaublich viel Bitcoins gelagert und es gibt einen riesen Wasserschaden. Oder durch irgendeinen Grund kann ich jetzt nicht mehr auf die Hardware-Wallet zugreifen. Ja, so Drama könnte das sein, wenn ich jetzt wirklich sage, ich vertraue nur auf Ledger. Da kommen wir nämlich zu einer Sache. Wir haben vorher darüber gesprochen, über die Mathematik, die dahinter liegt. Und ich finde, was bei den Debatten um Exchange versus Hardware Wallet häufig übersehen wird, ist, das Allerheiligste, was du hast, ist nicht deine Hardware Wallet, sondern ist die Seed Phrase, aus der du deine Private Keys generierst und die du in deiner Hardware Wallet festgelegt hast. Das ist das Allerheiligste, das ist dein Reichtum, das sind deine Keys. Die Hardware Wallet, die du hast, die ist ein gutes Tool, womit du mit deinen Keys wunderbar umgehen kannst. Aber so solltest du es auch betrachten. Ansonsten fällt man wieder in diesen Fallstrick des Vertrauens rein.
Ja, genau. Also wenn ich eine Ledger Hardware Wallet habe und die super sicher aufbewahre, aber die Seed Phrase fürs Ledger ist irgendwie an der Pinnwand, wo ich auch noch meine täglichen To-Dos anhefte und so weiter. Das ist dann, ja, also da kann der Pin vom Ledger noch so gut sein. Jeder, der diese Pinnwand sieht und weiß, was diese 12 bis 24 Wörter bedeuten, hat dann eben vollständigen Zugriff und er kann die PIN sehr elegant umschiffen. Also da gebe ich dir absolut recht und ich denke, das ist die wichtigste Lektion, die jeder Bitcoin-Enthusiast und Hodler und so weiter lernen kann und lernen muss. Die Private Keys sind die Schlüssel zum Königreich und da muss man wirklich sehr vorsichtig mit umgehen.
Genau. Und vielleicht auch eine kleine Anekdote von mir, weshalb mir das auch so wichtig ist und weshalb ich da auch so ein bisschen leidenschaftlich werde. Vor einiger Zeit hatte ich irgendwie bei mir zu Hause mal ausnahmsweise aufgeräumt. Muss man ja auch mal machen, man bekommt ja auch mal Besuch und so weiter. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass eben meine Hardware-Wallet, die ich genutzt habe, nicht an dem Platz war, wo ich sie vermutet habe. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du, Alex, oder die Zuhörer so dieses Gefühl kennen, wenn du merkst, so gerade so im Sinne von Be Your Own Bank und so, weißt gerade nicht, wo der Scheiß ist. Verzeihung. Du weißt gerade nicht, wo dein Geld ist. So, oder und du hast keine Bank, an die du dich wenden kannst. So. Und du wirst leicht panisch und paranoid. Du fragst dich, Moment mal, wer war in den letzten Tagen hier? Könnte der das vielleicht mitgenommen haben und so? Und dann so in diesem ganzen Gefühl der Unruhe kam mir dann aber der rettende Gedanke und wir haben vielleicht, Moment mal, wo ist eigentlich meine Seed Phrase? Da wusste ich auch, wo die ist. Bin nicht so unordentlich, wie man manchmal denkt, wenn man meinen Schreibtisch sieht. Und ja, also dann konnte ich zum einen überprüfen, das Geld ist noch drauf. Also sprich, selbst wenn eine Person meine Hardware-Wallet mitgenommen hätte, wäre das Geld noch drauf. Schon mal sehr schön. Und jetzt kommt aber noch das Tollste dabei. Dadurch, dass ich diese Seed Phrase habe, kann ich natürlich auch mit irgendeinem anderen Device mir eine Wallet aufsetzen. Weil ich bin nicht an das Hardware-Wallet gebunden, ja? Ich kann das in Electrum oder Jax oder sonst wo machen, ja. Und ich kann jetzt eben, ich habe ja gesagt, man wird paranoid. Man kann jetzt das Geld woanders hin übertragen. Und selbst wenn jemand das Hardware Wallet geklaut hätte, ja, dann hätte er halt eine Hardware Wallet. Schön für ihn, aber halt mit nichts drauf.
Ja.
Sprich, man ist dadurch Herr seiner Sache. Pointe übrigens nebenbei, ich habe das Hardware-Wallet gefunden und es war eigentlich ziemlich sinnvoll weggepackt. Ich habe irgendwie blöd geguckt gehabt. Aber war für mich eine sehr wichtige Lektion.
Ja, ich finde, du sprichst einen richtig wichtigen Punkt an, weil wir Menschen sind vergesslich und man beschäftigt sich vielleicht mal mit Bitcoin und man überlegt sich jetzt vielleicht sogar am Tag des Proof of Key, wie bewahre ich denn meine Bitcoins sicher auf? Und man überlegt sich dann was super Geniales und lässt das dann mal ein, zwei Jahre ruhen. Und dann auf einmal kann man sich nicht mehr genau daran erinnern, wie man zurück an die Keys kommt, ja, wo man sie genau hingelegt hat oder welcher Schritt da noch dazu kommt, dass man das tatsächlich benutzen kann. Und das ist natürlich dann auch extrem bitter, wenn man sich selber ausgeschlossen hat, eigentlich alles da ist, aber irgendwie führt der Weg dann doch nicht mehr zum Wallet hin. Und deswegen ist eigentlich die wichtigste Lektion, wie bewahre ich meine Bitcoin sicher auf? Ja, noch unabhängig von der Frage, kaufe ich Bitcoin oder kaufe ich keine, ist die Frage, wie bewahre ich es sicher auf? Weil wenn man sich Bitcoin kauft, es aber nicht sicher aufbewahrt und dann am Ende trotzdem alles verloren hat, könnte man jetzt argumentieren, da bin ich ja noch schlechter dran, als wenn ich es gar nicht erst gekauft hätte. Deswegen.
Genau, also.
Ja.
Also das. Hey, erzähl du. Okay.
Genau, deswegen dieser Tag, Proof of Keys, unglaublich wichtig. Leute, beschäftigt euch damit, wie ihr die Bitcoin gelagert habt, wo sie liegen, bei wem sie liegen. Wenn die bei Coinbase und Co. liegen, zieht sie ab. Besitzt selber eure Private Keys und dann natürlich im nächsten Schritt überlegt euch, wie könnt ihr die sicher aufbewahren. Und ein paar Empfehlungen gibt es hier auch auf der offiziellen Seite von Proof of Keys. Die URL ist einfach proofofkeys.com. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Da bekommt ihr dann Anregungen, wenn ihr eine super sichere Wallet haben wollt. Nehmt Armory Wallet. Wenn ihr wirklich 100% sicher gehen wollt, dann kauft euch noch einen Purism-Laptop dazu und dann könnt ihr praktisch auch noch mit sicherer Hardware diese Wallet benutzen. Also da kann man dann beliebig komplex werden, aber hier sind auf jeden Fall gute Anhaltspunkte.
Vielleicht da gleich mal eine Frage, weil ich vermute mal nicht jeder Zuhörer weiß, was ist ein Purism-Laptop?
Purism ist ein Laptop-Hersteller, die machen auch Smartphones, die sich auf Privacy fokussieren. Das heißt, die Devices von denen, die Geräte, haben zum Beispiel mechanische Schalter für die Mikrofone und für die Webcams. Das heißt, ich kann das Webcam-Modul elektronisch abkapseln vom Rest. Das heißt, ich bin mir 100% sicher, dass niemand jetzt durch die Webcam mich beobachten kann oder bei den Mikrofonen mitlauschen kann, weil die einfach keinen Strom haben, diese Komponenten. Und dann legen die auch noch großen Wert darauf, die Hardware-Komponenten von vertraulichen Herstellern zu bekommen und das möglichst überprüfbar zu machen für die Open-Source-Community und so weiter. Also wenn man sich so in Sachen Privacy bewegt, dann ist Purism eigentlich so das Beste, was man aktuell kaufen kann.
Genau. Ist leider auch nicht ganz billig.
Ja, das stimmt.
Ich habe mich jetzt zu einer preiswerteren Alternative entschieden, da kann ich aber noch nicht genau. Also Darüber können wir gerne mal in einer anderen Podcast-Folge sprechen, wenn ich darüber mehr sagen kann. Leider Gottes ist nämlich der Laptop noch nicht angekommen. Ich habe mir einen Pine 64 Pro geholt und die haben gerade auch, was so Hardware-Switches betrifft, sind die sehr stark und so die Architektur hinter Pine 64, was so ARM-based ist, die ist auch sehr bekannt. Also da kann man dann auch über das Schlagwort Open Hardware viel argumentieren. Aber bevor ich da mehr sagen kann, muss ich da mich selber reinfinden und vor allem muss erstmal der Laptop hier ankommen. Ich warte seit einem Monat da drauf und ein bisschen traurig. Aber anderes Thema. ich denke aber, jeder kann eigentlich jetzt diesen Proof of Keys wirklich so ein bisschen, so wie man es ja auch von Silvester kennt, oh, was für Vorsätze fasse ich für das neue Jahr etc.
Genau.
Ich finde, im Krypto-Ökosystem können wir sowas Ähnliches machen. Also du hast jetzt auch schon angesprochen, zieht eure Coins mal von Coinbase ab. Nicht wegen down with Coinbase, sondern überprüfen wir Coinbase. Ja, so sind wir mal, gucken wir mal, halten die das, was sie versprechen, so eine Art. Und dasselbe lässt sich auf andere Banken und Exchanges übertragen. Ich finde, auch wenn man die Coins selber besitzt, finde ich, kann man auch da mal so ein paar Vorsätze fassen. Sei es, dass man die Coins mal testweise bewegt, also nicht alle, sondern einfach mal guckt, habe ich überhaupt noch Zugriff drauf auf meine Altersvorsorge? Ja, sozusagen. Oder, ich meine, auch wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin nicht unbedingt jeden Tag Neuerungen im Protokollsystem hervorbringt, ja, also man wirft ja auch gern Bitcoin eine gewisse Trägheit davor, ob die jetzt ein Bug oder ein Feature ist, darüber kann man, denke ich, auch gut diskutieren. Aber es gab jetzt zum Beispiel der Switch zu Segregated Witness Adressen, zu den BECH32 Adressen, ist ziemlich weit fortgeschritten. Eigentlich wäre jetzt sowas wie der 3. Januar ein guter Punkt, um da mal zu schauen, sind meine Adressen immer noch Asbach uralt? Wenn ja, ist es in Ordnung so? Ist es für alle meine Coins in Ordnung so? Also, dass man einfach mal selber überlegt, weil man eben letztendlich ein mündiger Bürger im Krypto-Ökosystem ist, was erwarte ich von meinen Adressen? Man kann sich dann also auch damit beschäftigen, was machen die Adressen aus? Dann wird man zum Beispiel merken, dass wenn man solche Segregated Witness Adressen für Transaktionen nutzt, das kann sich auf Transaktionsgebühren positiv auswirken etc. pp. Ist also, finde ich, auch wirklich ein sinnvoller Punkt, um solche Fragen zu stellen. Und ich glaube, im Monero-Ökosystem stellt sich sogar noch ein bisschen mehr die Frage, weil ihr habt doch, wenn ich mich recht erinnere, jedes halbe Jahr oder wie häufig habt ihr signifikante Protokoll-Updates? Ihr habt das ja recht regelmäßig, oder?
Also ja, du sagst ihr, ich bin ja jetzt kein Mitglied offiziell von Monero.
Doch, du, ja.
Nur ein brennender Fanboy. Aber ja, Monero macht zweimal im Jahr Hardforks, zumindest bis jetzt, wobei jetzt nach der letzten, die Ende November stattgefunden hat, eventuell das auf einen Einjahresrhythmus hochgeschraubt wird, weil das Protokoll älter wird. Man muss sich vielleicht besser überlegen, was man einbauen will und so weiter und so fort. Aber ja, de facto aktuell ist das noch so, zweimal pro Jahr wird gehardforked, also upgegradet.
Und zwar ist es bei guten Kryptowährungen ist es ja ohnehin so, dass natürlich wird man die mit den Legacy-Adressen werden, die nicht verloren gehen. Klar, ich meine, das wäre eine Katastrophe. Das wäre ein extrem zentralisiertes System. Ja, aber man sollte, finde ich, trotzdem einfach sich gerade zu solchen Tagen wie jetzt eben dem 3. Januar ist eine wunderbare Gelegenheit, um mal einfach sozusagen einen freundlich kritischen Blick auf seine eigenen Bestände zu werfen und sich zu fragen, ist das alles so sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass ich seit 2010 alles Geld an eine Legacy-Adresse geschickt habe, die inzwischen Trilliarden wert ist? Ist natürlich bei mir nicht der Fall, aber also sprich, habe ich irgendwie einen kleinen Honeypot geschaffen. Ja, sollte man vielleicht dann auch überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Weil wieder, das sind eure Keys. Ihr könnt das alles damit machen. Ja, so ihr habt die Macht darüber. Ihr seid zwar nicht First-Class-Citizens. Das wäre, finde ich, ein zweiter Vorsatz fürs neue Kryptojahr, dass man eine Full-Node aufsetzt. Aber ihr seid mündige Bürger im Krypto-Ökosystem. Also das wäre sozusagen so ein bisschen das, was ich euch Zuhörern auf den Weg geben würde. Und was auch ich selber machen werde. Also ich werde genauso auf meine Bestände schauen.
Genau. Und also wenn du jetzt diese Folge hörst am 3. Januar, dann setz dich doch vielleicht abends mal hin, auch nur vielleicht, um mal zu gucken, habe ich denn überhaupt noch Geld auf Beständen? Weil manchmal vergisst man das ja. Podcaster Peter McCormack von What Bitcoin Did hat zum Beispiel erzählt, dass er letztes Jahr, also 2019 beim Proof of Key, einen halben Bitcoin gefunden hat auf einer Börse. Ja? Und das ist dann natürlich auch erfreulich, wenn man auf einmal merkt, hey, da war ja noch was ich irgendwie total übersehen hatte. Und dann holt man das erstmal zu sich und dann freut man sich noch. Also man kann da tatsächlich auch noch was gewinnen, in Anführungszeichen, weil man das vielleicht sogar schon abgeschrieben oder vergessen hätte.
Und sei es auch nur eine Erkenntnis. Ich meine, ich hatte mal in die andere Richtung, jetzt Gottlob nicht über einen halben Bitcoin, es waren Peanuts, waren halt irgendwelche Altcoins auf irgendeiner Börse, die dann halt, wie ich dann gemerkt hatte im letzten Jahr, als ich mal meine ganzen Funds mal alles überprüft hatte, ja, die Börse, die war dann halt nicht mehr zugänglich. Und ja, damit waren halt auch die Coins dann weg. War kein großer Verlust in der Hinsicht, fand ich es jetzt nicht dramatisch. Aber für mich war es halt wichtig, dann wusste ich, was ich habe oder was ich in dem Fall nicht habe. Dann verlässt man sich nicht drauf und führt, was weiß ich, bei seinen eigenen Portfoliorechnungen den Wert weiter und wird dann nervös, wenn dann, das war halt irgendein kleiner Coin, das, was wir vorher, was wir halt zu Anfang als Thema hatten. Dann führt mir nicht darüber weiter Buch und freut sich, wenn es zu einer Kursexplosion kommt, nur um dann zu merken, ach, ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Und so ist der jetzt für mich aus den Augen, aus dem Sinn. Ich weiß nicht mal mehr, wie viel Geld das war. Und sind in dem Sinne, ich glaube, in der Wirtschaft spricht man da von Sunken Costs. Also ist mir jetzt egal.
Genau. Ja, und übrigens auch, wenn ihr die Folge jetzt später als dem 3.1. hört, das heißt ja nicht, dass ihr es verpasst habt und dass ihr jetzt nicht mehr beweisen oder die Börse unter Beweislast stellen könnt, dass sie euch die Coins überweisen sollen, sondern man kann das natürlich immer machen. Es hat sich halt einfach jetzt so etabliert. 3.1. Geburtstag von Bitcoin. Wir halten die Mantra hoch, don't trust, verify, und deswegen beweist doch mal tatsächlich, dass es die Keys zu den jeweiligen Beständen auch gibt. Aber man kann das natürlich immer machen. Es ist vielleicht auch ein bisschen klüger, das vielleicht nicht am 3.1. zu machen, weil man kann sich jetzt überlegen, wenn das alle Leute am 3.1. machen, dann wird das Netzwerk ja zugespammt, in Anführungszeichen gespammt, oder das Netzwerk ist voll mit Transaktionen, das heißt, die Gebühren gehen hoch. Und man zahlt dann ein bisschen mehr. Vielleicht wäre es intelligenter, das schon am 2.1. zu machen oder vielleicht ein bisschen später. Wobei, da muss man natürlich auch mit einkalkulieren, wenn jetzt tatsächlich ein Exchange pleite geht, wegen diesem Proof of Keys, dann ist man natürlich später vielleicht etwas sogar schon zu spät.
Das zum einen, und natürlich die andere Sache ist also, natürlich, man kann auch an jedem Tag kann man ja seine Bestände von einer Börse abziehen, aber dieser Härtetest für eine Börse, den kann man natürlich, also ich unterstelle mal den Zuhörern, dass sie genauso arme Schlucker sind wie wir beide. Dementsprechend, wir werden nicht eine Börse in die Knie zwingen, wenn wir unsere Bestände abziehen. So, wenn wir sie allein abziehen. Aber gemeinsam sind wir stark und so weiter, nicht wahr? Eine Faust ist stärker als fünf Finger und wie die ganzen Metaphern dann heißen. Da kann man dann natürlich diesen Härtetest dann machen. Und dafür bietet sich der 3. Januar an. Ein Gedanke, mit dem ich gern ein bisschen, sozusagen, womit ich zum nächsten Kapitel, ich sag mal, übergehen würde, ist, ich finde, dass der Proof of Keys ist die sinnvolle ideologische Basis hinter dem Bitcoin-Maximalismus, um es mal so auszudrücken.
Ja, du sprichst ja schon genau das richtige Wort an, Bitcoin-Maximalismus. Darum soll es jetzt hier also in der zweiten Hälfte gehen.
Oder sagen wir mal allgemein Maximalismus. Da kann man ja, ich meine, Bitcoin-Maximalismus ist die bekannteste Form davon. Und aber kann man natürlich auch, sollte es in anderen Kryptowährungen entsprechende Maximalisten geben, kann man es darauf auch übertragen. Und ich finde, an sich wirklich Herr seiner Coins zu sein und dieses, ich sag mal, diese ideologische Grundlage zu wissen, das sind endliche Coins, die ich habe. Ja, also meine 0,002 Bitcoin oder sonst was sind ein bestimmter, eindeutig quantifizierbarer Anteil an der Gesamtmenge an Bitcoins. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man schon mit einem etwas anderen Blick auf so Sachen wie beliebige contentious Hardforks schaut. Also ich möchte jetzt nicht gegen Bitcoin Cash oder Bitcoin SV jetzt herumwatschen, aber Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, wie sie alle heißen, waren die wirklich jetzt notwendig? Ich denke nicht. Ja, und natürlich solche tausend, diese Schwämme von Copycat-Kryptowährungen und Hardforks, die stellt natürlich dann auch irgendwann, wenn man jetzt sagt, die alle sind gültig, dann muss man natürlich sagen, dann sind die Tokens nicht endlich sozusagen. Soweit gehe ich auch mit Bitcoin-Maximalisten voll und ganz mit. Und das ist auch etwas, was, wenn ich jetzt irgendwie meine UTXOs ansehe, da ich ja Besitzer meiner Keys bin, dann sozusagen werde ich mir dieser Sache auch wieder bewusst.
Ja, also ich finde auch, ich hab mir da ein paar Gedanken drüber gemacht zu diesem Maximalismus. Und wo ich 100% mitgehen würde, ist Maximalismus in Ideen. Ja, sowas wie Souveränität des Individuums. Da bin ich voll und ganz mit bei Maximalismus. Wo es problematisch wird für mich, ist, wenn es jetzt um eine konkrete Implementierung dieser Ideen geht. Und das manifestiert sich dann zum Beispiel in, ja, Maximalismus, don't trust, verify. Das ist die Idee. Und eine Implementierung davon wäre jetzt Bitcoin. Sich darauf zu verschießen, sage ich jetzt mal, und immer zu sagen, ja, Bitcoin ist das einzig Wahre, finde ich, lässt einen so ein bisschen blind werden vor dem, um was es eigentlich geht, und zwar das Ideal, ja, die Idee. Und weil es könnte ja sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich komme eigentlich von dem Ideal, dass ich verifiziere, anstatt zu vertrauen. Und ich habe jetzt einmal die Erkenntnis gewonnen, Bitcoin macht das am besten. Deswegen evaluiere ich gar nicht andere Implementierungen, sondern ich habe jetzt praktisch mein Camp gefunden und ich bleibe da jetzt. Und ich versuche, wenn ich angegriffen werde, eher mein Camp zu verteidigen, anstatt vielleicht meine Position zu reevaluieren und vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, tatsächlich, meine Implementierung macht das jetzt nicht mehr ideal. Und das ist eben, finde ich, so das Problematische, wenn sich dann die Leute drauf einschießen, ja, ich bin Ethereum-Jünger, ich bin Bitcoin-Anhänger, ich bin Bitcoin-Maximalist und muss ja auch bei mir selber sagen, ich bin Monero-Fanboy und so weiter. Das ist immer problematisch. Das Beste, was man machen kann, ist jetzt auch zum Beispiel im Falle von mir, dass ich nicht sage, hey, ich finde Monero toll und um Biegen und Brechen möchte ich, dass Monero zum Coin Nummer 1 wird, sondern dass ich sage, mir geht es um die Idee Privatsphäre. Ich möchte Privatsphäre haben und ob das jetzt von Monero, Zcash, Dash oder Bitcoin kommt, ist mir letztendlich egal.
Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also ich bin da zwar sozusagen, wenn man so will, ein bisschen toleranter als du. Ich habe an sich nichts dagegen, wenn jemand sachlich oder meinetwegen auch mit ein bisschen trollischem Augenzwinkern so eine Maximalthese vertritt. Ja, ich finde es sogar teilweise echt spaßig. Also würde ich Popcorn essen, würde ich manchmal vor Twitter mit einer Tüte Popcorn sitzen und das genießen. Aber also ich würde es sogar gut finden, wenn Leute sozusagen da einen sachlichen Disput führen würden. Was sie auch teilweise tun. Ich meine, auch wenn jetzt zum Beispiel Giacomo Zucco auf Twitter nicht immer bekannt ist für den sachlichen Diskurs, das Interview, was ich mit ihm geführt habe, ich habe das echt genossen, hat tierischen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und mit sozusagen auch ein bisschen Einsicht in seine Gedankenwelt zu gewinnen und so. Das finde ich an sich vollkommen in Ordnung. Aber erstens, wie du sagst, ich finde immer, man sollte immer sich fragen, worum geht's eigentlich? Ja, auch als, selbst wenn du ein rabiater Bitcoin-Maximalist bist, solltest du dir immer wieder auch selbstkritisch die Frage stellen. Und wenn du dann darauf nur Orange Coin Good sagen kannst oder Hashtag Bitcoin fixes this oder so, dann solltest du halt da weitergraben. Dann solltest du fragen, warum? Ja, und sich wenigstens etwas selber herausfordern. Ja, jetzt muss ich ein bisschen, erzähl du erstmal. Sorry.
Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich eben nicht auf Phrasendrescherei versteift, ja, dass man jetzt eben nicht die ganze Zeit sagt, Bitcoin fixes this, sondern dass man auch den Schritt weitergeht und tatsächlich begreift, ja, dass das im Kopf Klick macht, warum Bitcoin das fixt. Und dass man dann eben, ja, das ist so ein Shortcut, dass man sagen kann, Bitcoin fixes this und Orange Coin good number go up. Aber allein nur, weil ich das sage, habe ich ja noch nichts bewiesen. Und wenn ich jetzt in der Diskussion mit einem Bitcoin-SV-Anhänger bin, ja, oder Bitcoin-Cash-Anhänger oder Ethereum-Menschen, wenn ich dann nur sagen kann, Bitcoin fixes this, das ist kein Argument. Ja, also da würde jeder normale Außenstehende sagen, du hast noch nichts bewiesen. Ja, also das war noch nicht zu beweisen.
Genau. Ich meine, damit man nicht nur über die Bitcoin-Community abwatscht, in der Ethereum-Community ist seit einigen Monaten recht beliebt zu sagen, Ethereum is money. Was meint ihr damit? Ja, also, und vor allem nicht nur, was meint ihr damit, sondern was wurde aus den Unstoppable Applications, aus dem World Computer in dem Zusammenhang? Ja, also wenn jetzt auf einmal Ethereum Money ist, wie passt es auch mit DeFi zusammen? Ist wirklich Ethereum Money oder ist es eher ein System, was Geld ermöglicht? Ja, also sprich, geht hier auch jetzt gar nicht, wie gesagt, es geht nicht um ein Abwatschen, sondern um ein Herausfordern zum selber seine eigenen Thesen in Frage stellen. Ja? Und ich meine, wo ich dann nicht jetzt so sozusagen so gutmütig bin wie bisher, sondern was ich im Augenblick, ich glaube, wir hatten das in der September-Folge hatte ich das auch schon mal kurz angesprochen, was ich eine extrem unglückliche Entwicklung im Krypto-Ökosystem im Augenblick finde, ist, dass aus diesem Maximalismus nicht einfach ein Trollen wurde. Wie gesagt, ich hab nichts gegen Trollen im Internet. Dazu bin ich viel zu sehr ein Nerd, als dass ich was dagegen haben könnte. Ich finde das, ich lese von zum Beispiel Beiträge von Judy Weinheimer, lese ich super gern, dass er dann zwischendurch Tron geschillt hat, nur um Ethereum eins auszuwischen. Ich musste schon dabei ein bisschen lachen und so, ja. Alles gut, aber erstens die Ad-Hominem-Angriffe, die nehmen extrem überhand. Zweitens ist es schon teilweise interessant, dass dieselben Personen, die Ad hominem-Angriffe in alle Richtungen schießen, selber nichts aushalten. Und da muss ich halt sagen, Leute, wenn ihr unter der Gürtellinie schießt, dann seid auch bereit, entsprechende Schläge zu kassieren. Ansonsten ist es erbärmlich. Und das Dritte, und das finde ich das Wichtigste und Erbärmlichste, ist, wenn dazu aufgerufen wird, die andere Seite zu blocken. Ich meine, es ist auch so eine Heuchelei, wenn man dann irgendwie einerseits, wie häufig man dann irgendwie auf diversen Krypto-Idealisten-Veranstaltungen dann irgendwie von Groß-Community etc. was hört und dass sozusagen Grenzen überwunden werden und so weiter und so fort. Und dann fängt man damit an, gerade auf Twitter ist es ja dann inzwischen schon fast ein Volkssport, nicht nur, dass die Leute selber Leute blockieren, sondern dass die quasi eine bist du nicht für mich, bist du gegen mich Haltung daraus machen und dazu auffordern, dass man noch die Person auch blocken soll. Also außerdem, ich dachte eigentlich immer, dass es bei etwas wie Bitcoin und Kryptowährung unter anderem auch um eine Zensurresistenz geht. Und dann führt man einfach selber eine Zensur aus. Naja, also wie gesagt, darüber kann ich schon sehr stark ranten.
Ja, wobei ich, um das jetzt zu verteidigen, die Zensur ist ja, das ist ja eher ein Ostracism, ja, dass man sich halt freiwillig von anderen Leuten abkapselt. Aber ich bin prinzipiell da voll bei dir, einfach sich diesem Diskurs zu entziehen, finde ich schwach. Ja, und das kann jetzt natürlich sein, okay, Alex, ich habe die ersten 5 Jahre von Bitcoin nicht so mitbekommen mit dieser ganzen Scaling-Debatte. Und es kann ja tatsächlich sein, dass der ein oder andere es wirklich leid ist, zum 10. Mal zu erklären, warum große Blöcke schlecht fürs Netzwerk seien. Aber es kommen ja trotzdem neue Leute dazu. Und wenn diese neuen Leute dann einfach nur den One-Liner mitbekommen, der kein Argument enthält, dann wird das für diese Leute zum Dogma. Und die verstehen nicht, warum eine bestimmte Position gehalten wird. Und das finde ich eben so extrem gefährlich, weil ja, dann bewegen wir uns im Bereich von Kulten, ja, oder wie sagt man dazu im Deutschen, wo man einfach nur den Glauben an eine bestimmte Sache hat. Und nochmal, ja, auch nochmal zurück zum Proof of Keys. Genau darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, zu wissen, ja, und zu verifizieren, anstatt zu vertrauen und zu glauben.
Genau. Und deshalb kann ich da auch einladen, also was ich im Augenblick gerne sowohl auf Twitter als auch zum Beispiel auf GitHub mache, ist, da den Entwicklern folgen. Weil da hört man eben nicht einfach nur Orange Coin Good, um es mal so auszudrücken, oder Ethereum is Money, sondern man liest Gründe dafür, ja, für diese Position. Oder man merkt, die Leute arbeiten daran. Man merkt auch, dass die Leute dann durchaus selbstkritischer sind oder durchaus auch deutlich offenere Haltung haben, als man gemeinhin dann den Leuten unterstellt. Ich fand das ganz interessant. Ich hatte ja im Sommer ein Interview mit Christian Decker. Und der hat tatsächlich gesagt, dass es eigentlich durchaus unter den Entwicklern im Bitcoin-Ökosystem durchaus nicht wenige gibt, die sagen, irgendwann wird es wahrscheinlich zu größeren Blöcken kommen müssen. Nur, was die halt sagen, ist, dass sie etwas übereifrig finden, wie Bitcoin Cash oder Bitcoin SV vorgehen. Ja? Und dass aktuell das System diese großen Blöcke weder braucht, noch es sinnvoll ist, die zu verwenden, ja. Sie sagen, aber das fand ich ja ganz interessant. Das ist viel nuancierter, viel, viel nuancierter, als man das immer wieder mitbekommt, halt, dass die Blöcke ja unbedingt klein sein müssten, etc. Ja. Deshalb finde ich, kann ich da wirklich die Leute einladen, wenn es den Leuten mal zu viel im Twitter-Kosmos wird, schaut in GitHubs oder in Newsgroups rein, da ist der Ton ein ganz anderer, viel angenehmer. Ich wollte nur zu der Sache mit dem freiwillig Zensieren sagen, wenn jemand still für sich auf Blocken klickt, das ist seine Entscheidung, kann jeder machen. Ja? Also ich meine, ist jedem gegolten. Worum es mir ging, ist, ich finde, damit angeben, dass man Leute blockiert und vor allem dann dazu sozusagen zu einem Mobverhalten aufrufen, das ziemt sich nicht. Ja, also das muss nicht sein. Man kann es, wenn dann, irgendwie sachlich sagen. Okay, man kann sagen, Leute, ich musste den Blog, der hat mich 20 Mal angeschrieben, jetzt irgendwo ist auch meine Geduld vorbei oder so. Aber auch da, finde ich, gehört es eigentlich zum guten Ton, das dann, wenn dann, im persönlichen Gespräch zu machen. Also wenn jemand sagt, hey, wieso antwortest du eben nicht, dass man dann sagt, ja, nee, weil da war kein Gespräch mehr möglich, so nach dem Motto. Aber ich finde eben dieses zum Mob-Blocking oder wie man dazu zum Crowd-Blocking aufrufen, finde ich nicht richtig. Ähnlich ist es wie, was ich so eine gewisse Schizophrenie finde, ist einerseits zu sagen, be your own bank etc. und andererseits von der SEC zu verlangen, dass sie doch endlich Ethereum als Security brandmarken soll. Ich dachte, wir wollen das alle möglichst ohne die SEC machen, ja, um es mal so auszudrücken. Ja. Also ich finde, man soll dann durchaus auch konsequent sein. Naja.
Ja, also liebe Leute, blocken auf Twitter ist okay, da wollen wir gar nichts darüber sagen, aber ich bin voll bei dir, Phil, da draus ein Virtue Signaling zu machen oder versuchen, Anerkennung bei anderen Leuten zu gewinnen, so, ja, ich habe Craig Wright auch geblockt, das ist, ist irgendwie nicht so meins und genau. Ich denke, man kann da auch nicht so viel dazu lernen, weil man eben sich nicht der Gegenposition aussetzt. Und oftmals kann es halt auch sein, dass ich dann einfach, ich habe kognitive Dissonanz, ja, ich höre jetzt auf einmal auf Twitter was von einer anderen Person, was vollkommen konträr meiner eigenen Meinung ist. Und anstatt mich konstruktiv damit auseinanderzusetzen, mir vielleicht zumindest für mich selber eine Gegenposition zu formulieren, drückt man einfach schnell auf den Block-Button und out of sight, out of mind, da muss ich nicht groß nachdenken, Nachdenken ist anstrengend und so weiter. Und dann, ja, muss ich mich mit dieser etwas vielleicht unangenehmen Realität nicht auseinandersetzen. Und ich denke, das ist nicht der Sinn der Sache.
Genau, das sehe ich auch so. Und ja, also jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich finde, das gehört wesenhaft zusammen, weil Proof of Keys läuft manchmal auch Gefahr, zu so einer Phrasendrescherei einfach gegen Börsen zu sein. Haha, Abuse, Exchanges, ich vertraue nur meinem Ledger. Nee, dann hast du nicht verstanden, worum es beim Proof of Keys geht sozusagen. Es geht da auch wirklich bei sowas immer um auch eine Hinterfragung der eigenen Position. Und so ähnlich sehe ich es halt auch mit Maximalismus. Wie gesagt, ich finde, jedem steht es frei. Jeder kann ruhig die Position vertreten, dass Bitcoin, Ethereum, Monero oder auch Ripple die Zukunft ist, ja. Aber lehn dich ein paar Mal zurück. Vielleicht jetzt auch gerade jetzt so beim neuen Kryptojahr und frag warum. Warum soll das so sein? Was spricht eigentlich dafür? Warum bin ich so überzeugt davon? Warum bin ich all in, setzt die Kryptowährung deiner Wahl ein? Ja. So, und wenn du merkst, du findest darauf keine Antworten, dann solltest du auch sozusagen dann auch überlegen, okay, was für Schlüsse ziehe ich jetzt da draus? Ja, also das heißt ja nicht sofort, dass man jetzt alles verkaufen muss, aber vielleicht irgendwie etwas diversifizieren oder sich mit der Kryptowährung, also sie nochmal neu kennenlernen. Ja, das kann ja, jedenfalls fängt so dann, wenn man so will, nochmal so ein neuer Journey für einen an, bei dem man eben Kryptowährung neu entdecken kann.
Ja, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, die Weihnachtszeit und der Tag des Proof of Keys ist eine besinnliche Zeit. Deswegen, liebe Leute, besinnt euch auf die wichtigen Werte in Bitcoin, auf die Essenz, dass wir nicht vertrauen, sondern verifizieren, dass man not your keys, not your Bitcoin. Ja, da kann man jetzt alle Sprichwörter, die man will, aufzählen. Ich denke, das geht alles in die gleiche Richtung. Und letztendlich liegt es an dir, den Computer anzumachen, den Ledger anzufeuern, sich in die Börsen einzulocken und tatsächlich da auf Withdrawal zu drücken und tatsächlich auch wieder die Kontrolle über deine eigenen Keys zurückzugewinnen.
Und deine Seed Phrase heraussuchen und gucken, wo die ist und sie wieder sicher verstauen.
Genau.
Noch sehr wichtig.
Dieses wieder sicher verstauen ist doch extrem wichtig, weil nur weil man sie rausholt und dann auf dem Schreibtisch liegen lässt, das ist dann vielleicht, da hat man sich dann noch ins eigene Bein geschossen.
Ja, ja, also im Coworking Space, ja, das war schon.
Okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in das Jahr 2020. Ich bin unglaublich gespannt, was diese neue Dekade für Bitcoin, Kryptowährung, Blockchain, DeFi und so weiter und so fort alles mit sich bringen wird. Es ist eine extrem spannende Zeit und ich freue mich, das mit euch erleben zu können.
Mir geht es ganz genauso. Wir erleben jetzt das Jahr 2020 oder 11 nach Genesis Block, depending.
Genau, neue Zeitrechnung.
Und which time system you're on. Und ich denke aber so oder so, egal nach welcher Zeitrechnung wir rechnen wollen, bin ich auch unglaublich gespannt, was sich jetzt im Krypto-Ökosystem tut. Und naja, wir werden natürlich wieder darüber, denke ich, auch wieder öfter mal klönen. Also ich habe es jetzt auch sehr genossen, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, Alex, über das, was uns beiden so wichtig ist, zu sprechen und euch, liebe Zuhörer, daran teilhaben zu lassen.
Genau. Und nicht vergessen, dieses Jahr ist Bitcoin-Halving. Ich denke, da können wir auch noch eine gute Folge dazu machen. Aber ja, es ist tatsächlich ein sehr wichtiges Jahr für Bitcoin, weil sowas passiert nur alle 4 Jahre. Es ist praktisch wie ein Schaltjahr. Und deswegen allein schon für Bitcoin wird das sehr interessant werden.
Das sehe ich auch so. Also bin ich auch super. Da bin ich auch gespannt, was das heißt. Also ob das jetzt to the moon und so weiter heißt oder nicht. Also meine Erfahrung aus dem Jahr 2016 war, also ich werde nicht direkt eine Woche danach sofort eine Verzehnfachung des Kurses erwarten. Es blieb eigentlich 2016 recht ruhig erstmal. Ja? Hat sich nicht viel getan. Wirklich abgegangen ist es ja, ist so zu Ende 2016 der Kurs wieder so nach und nach gestiegen, aber das war eigentlich eher sanft. Und wirklich abgegangen ist es erst dann 2017, vor allem Ende 2017. Also in der Hinsicht, wir werden oder ihr werdet uns noch vorher hören, aber sollte das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, wenn nach dem Halving der Bitcoin-Kurs nicht sofort explodiert, dann seid nicht sofort enttäuscht.
Genau. So. In it for the long haul, wie man so schön sagt. Also
genau.
Genau. Gut, also, liebe Zuhörer, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Natürlich, wenn ihr mehr von Philipp und mir und dem sonstigen BTC Echo Team hören wollt, dann kommt primär in unseren BTC Echo Discord. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, da müsst ihr einfach nur draufklicken und falls ihr schon bei Discord seid, dann schwuppdiwupp seid ihr einfach auf unserem Server, könnt euch mit Hunderten von Gleichgesinnten und Interessierten über Bitcoin, Ethereum, alles Mögliche mit Blockchain unterhalten. Trading haben wir einen großen Channel und ja, da könnt ihr uns dann auch wissen lassen, ob euch die Folge gefallen hat, was ihr euch für Themen, für Interviewpartner in zukünftigen Folgen wünschen würdet. Und genau, deswegen der Discord-Link ist in den Shownotes. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert haben solltet, ich denke, das wäre auch ein guter Vorsatz für 2020, den BTC Echo Podcast zu abonnieren. Und genau. Ja, Phil, hast du noch was?
Nö, ach, dem kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr und ja, von meiner Seite würde ich jetzt mit bis zum nächsten Mal abschließen.
Alles klar. Bis dann.
Also, tschüss.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.